Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Gottlos am Arsch. Ist, glaube ich, so ein ganz tiefes Empfinden für richtig und falsch, für gerecht und ungerecht. Und ich kann nicht anders, als das anzuerkennen und zu nehmen und damit was zu machen.
Hallihallo, ihr lieben Menschen da draußen. Ich habe heute eine richtig tolle Person hier im Podcast. Ich bin inspiriert. Ich bin berührt, ich bin motiviert, ich bin, oh Gott, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen von diesem Gespräch beeindruckt. Carla Hinrichs. Carla ist Pressesprecherin und Aktivistin und beides irgendwie auch nicht der letzten Generation. Tolles Gespräch über Beweggründe, wie sie Dinge macht, wie es ihr selber damit geht, woher sie ihre Kraft zieht. Hört euch dieses Interview bis zum Ende an, es ist fantastisch. Danke, Carla, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir losstarten, kommt jetzt noch kurz Sarah, meine Kollegin Sarah, mit einer kleinen Bitte.
Hallo, mein Name ist Sarah Seliger von Viva Equality. Unsere gemeinnützige Organisation sucht aktuell eine oder einen erfahrenen ProjektleiterIn. Wenn du strategisch stark unterwegs bist, ein Händchen für Teamführung hast und dich für gerechte Bildungschancen einsetzen möchtest, dann ist das jetzt genau deine Chance. Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten, ein super engagiertes Team und vor allem eine riesengroße, sinnstiftende Aufgabe. Schau dir die Details an auf unserer Webseite vivaequality.de/jobs und bewirb dich bei uns. Wir freuen uns super doll auf dich.
So, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Genießt die Zeit, genießt diesen Podcast, genießt das, was Carla zu sagen hat. Los geht's. Nicht vergessen, immer alles schön abonnieren auf allen Kanälen. Daumen hoch und kommentieren. Schickt mir mal, mit wem ich mal sprechen sollte. Los geht's. Hey Carla, voll schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich echt mega. Du hast mir jetzt im Vorgespräch schon so viele gute Stichwörter gegeben. Du hast gesagt, du bist viel unterwegs. Was machst du denn gerade so? Was treibst du?
Ich versuche, die Welt so aufzumischen, dass sie sich endlich mal in eine bessere Richtung bewegt.
Und?
Schwierig.
Warum?
Naja, wir können es nicht von der Hand weisen, dass die Katastrophen sich, glaube ich, gerade überschlagen. Mhm. Sehen wir ja jetzt hier in Deutschland auch ganz schön, wie sich die Regierung einmal auseinander dividiert und man innerhalb von ein paar Monaten einen neuen Wahlkampf anstachelt.
Was glaubst du, was daraus wird?
Ich glaube, besser wird es auf jeden Fall nicht werden.
Mann, verdammt, das kannst du nicht machen. Du musst es anders machen. Du musst ein bisschen auch Hoffnung teilen. Ein bisschen, nur ein bisschen.
Ich glaube, das ist das große Problem. Die Menschen wollen von mir immer Hoffnung hören. Und ich komme immer erst mit, oh verdammt, das ist gar nicht so, es sieht gar nicht so gut aus. Es sieht nämlich echt ziemlich kacke aus. Das Gute ist, dass daraus für mich die Hoffnung entsteht. Wenn wir erstmal ehrlich auf den Tisch legen, was gerade auf dem Spiel steht, wenn wir ehrlich auf den Tisch legen, was gerade die Situation ist. Ich glaube, daraus kann Hoffnung entstehen, weil daraus kann Energie entstehen, daraus kann nach vorne gehen entstehen. Aber wenn wir immer bei diesem Rumgewurstel von, oh, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und dann jetzt wollen wir Hoffnung von dir hören, da kriegt man mich nicht mit.
Du meinst so, der nächste Regen kommt nicht, ist schon okay. Das ist so ein bisschen wegignorieren, meinst du das?
Ich glaube, das ist das, was massiv gerade passiert. Also das sind, glaube ich, die zwei Strömungen. Entweder wir ignorieren es massiv oder wir versuchen es mit Falschinformationen in die falsche Richtung zu drehen.
Okay, aber was machst du ganz konkret? Jetzt haben wir so ein bisschen drumherum geschwurbelt, aber was machst du ganz konkret?
Ich bin Klimaaktivistin bei der letzten Generation. Ha. Und jetzt hasst du mich.
Warte, da muss ich direkt nachfragen. Wo ich mir, gerade weil du es im Vorgespräch gesagt hast, mir vorgenommen habe, ich lasse dich ausreden, ich gebe dir den Raum. Du hast aber gesagt, du bist gar keine Aktivistin.
Ich identifiziere mich nicht so einfach mit dem Begriff Aktivistin, weil eigentlich fühle ich nicht, dass ich anders bin als andere. Eigentlich fühle ich nicht, dass ich aktiver bin, sondern ich habe mich nur entschieden, was zu machen, was ich für selbstverständlich halte. Und das macht mich nicht zu Aktivistin im Sinne, dass ich irgendwie außen vor stehe und aktiv bin, sondern das macht mich eigentlich nur zu einer ganz normalen Bürgerin, die für das einsteht, was sie für richtig hält. Und ich glaube, wenn wir einen Stempel oder einen Begriff auf das, was ich mache, drücken, dann ist es etwas, wo man einen Schritt gehen muss, um das zu machen. Also dann muss man sich quasi beschneiden, als wäre das mein Beruf, so meine Berufung oder das, worin ich arbeite. Aber eigentlich ist es in meiner Empfindung nur das Richtige, also das, was ich machen möchte. Und in meiner Empfindung kann das eigentlich jeder tun. Auch parallel zu einem Beruf, auch parallel zu einer Familie, auch parallel vielleicht zu einer anderen Identität als vielleicht Studentin, was ich eigentlich mal sein wollte.
Was ist denn dann deine Berufsbezeichnung?
Das ist halt das Schwierige.
Philosophieren wir da jetzt beide drüber. Wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du dir eine Bezeichnung geben müsstest, also offiziell bist du Pressesprecherin, glaube ich, oder? Also so liest man zumindest.
Auch da benutzen wir den Begriff nicht so gerne, aber ich spreche für die letzte Generation, ja.
Ja, okay, aber wenn du das auch nicht so gerne benutzt, oder willst du es gar nicht benennen? Ist ja spannend, weil wenn du sagst, ich bin keine Aktivistin, wäre es ja geil, irgendwie ein anderes Wort in den Sprachgebrauch zu bringen.
Ja, da hast du mich. Habe ich noch nicht viel drüber nachgedacht. Vielleicht wäre das schön.
Na, wollte ich gar nicht. Wollte ich ja nicht in die Ecke stellen. Ich habe nur gedacht, okay, ich finde das nachvollziehbar. Ich finde, obwohl ich es auch hochgradig diskutabel finde, das, was wir gleich machen können. Also nicht das, was ihr macht, sondern die Argumentation, dass es eigentlich jeder machen müsste und dass du eigentlich nur eine von vielen bist, weil faktisch ist es ja so nicht. Und trotzdem wäre es ja spannend, wenn du keine Aktivistin bist, was das für eine Berufsbezeichnung sein könnte. Aber vielleicht nehmen wir das einfach beide als Hausaufgabe mit.
Genau, die Berufsbezeichnung gibt es nicht, weil ich so viele unterschiedliche Sachen mache. Ne? Das eine, was ich mache, ist Bildungsarbeit, ganz normale Bildungsarbeit einfach so. Ne? Das klingt total boring, aber das ist, was ich mache, so on und offline. Ich erkläre, was gerade passiert, ich erkläre. Auf der anderen Seite klebe ich mich auf Straßen, beziehungsweise habe mich auf Straßen geklebt. Das passt dann in die Bildungsarbeit vielleicht nicht ganz so gut rein. Das wäre dann vielleicht eher der Aktivistinnen-Part, vielleicht Revolutionärin, was auch immer man darauf drücken könnte für einen Stempel. Ich glaube, es sind so viele Stempel, wo ich sehe, die könnten irgendwo passen und dann gibt es keinen Überbegriff dafür bisher.
Warum machst du das alles? Aber warte, ich muss das mit einer Aufgabe verbinden, okay? Weil auch das habe ich einem anderen Podcast entnommen. Da hast du gesagt, ja, manchmal ist das auch so ein bisschen Automatismus, dass ich darauf antworte und ich würde dich bitten, nicht in diesem Automatismus zu antworten, sondern eine alternative Antwort zu finden.
In mir drin ist, glaube ich, so ein ganz tiefes Empfinden für richtig und falsch, für gerecht und ungerecht und ich kann nicht anders, als das anzuerkennen und zu nehmen und damit was zu machen. Und ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, dass immer, wenn ich mich gegen diesen Impuls, das Richtige zu tun oder etwas für ungerecht zu empfinden und dann dagegen zu kämpfen, wenn ich mich dagegen entscheide, gegen diesen Impuls, dann fühlt es sich irgendwie nicht richtig an, dann fühlt es sich irgendwie nicht wahrhaftig an, dann fühle ich mich irgendwie nicht, als wäre ich wirklich ich. Und ich möchte gerne versuchen, wirklich ich zu sein in meinem Leben.
Schaffst du es?
Es ist nicht einfach, würde ich sagen. Es ist nicht einfach in dem Sinne, dass wir alle ja irgendwie so ein Leben im Falschen führen. Wir sind Teil dieses Systems. Die Art, wie ich mich fortbewege, die Art, wie ich konsumiere, die Art, wie ich lebe, trägt schon dazu bei, dass unsere Welt nicht zu einer besseren wird, sondern dass wir Teil von einer Eskalation, von einer Klimakriseneskalation sind. Das heißt, es ist nicht einfach, vollkommen perfekt darin zu sein. Aber ich glaube, im Sinne von moralisch handeln und im Sinne von das zu tun, was sich gut anfühlt. Ich glaube, da bin ich ziemlich nah dran.
Und ist es nicht trotzdem total auslaugend? Also ich hab ein krasses Bild von dir vor Augen. Ich habe eine Doku gesehen und vielleicht habe ich es nur reininterpretiert oder vielleicht wollte ich es auch nur sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du ja gleich selber sagen. Und da habe ich so eine sehr genaue Szene vor Augen. Da hatte ich echt das Gefühl, Angst in deinen Augen zu sehen.
Ja, definitiv.
Ist das nicht krass auslaugend?
Ich glaube, seit ich das tue, die krassesten Emotionen empfunden, die ich jemals empfunden habe, weil es unglaublich, unglaublich heftig sein kann. Also eine riesengroße Angst, wenn ein LKW auf dich zufährt und nicht anhält oder Menschen auf dich zulaufen. Eine Panik, die da drin dann auch in mir entstehen kann, in einer Polizeizelle zu sitzen und einfach nicht zu wissen, wann man da wieder rauskommt. Also diese Emotionen habe ich gespürt und die sind nicht schön. Und gleichzeitig sind sie aber irgendwie, sie sind auch dann nur in dem Moment da. Und man ist in dem Moment meistens nicht alleine. Man ist zwar in der Polizeizelle alleine und man ist auf der Straße auch meistens so weit weg von den anderen, dass man sie nicht berühren kann. Aber man ist nicht alleine in dem Sinne, weil wir uns ja als Gruppe entscheiden, das zu machen. Und weil wir uns als Gruppe entscheiden, rauszugehen und nicht mehr mitzumachen, sondern uns für ein anderes Leben zu entscheiden, weil wir eine Welle machen wollen, gemeinsam. Und ich weiß immer, dass entweder neben mir oder entweder auf der anderen Seite des Telefons, wenn ich irgendwann telefonieren darf, da ist jemand, der das mit mir zusammen macht und der mich nicht alleine lässt. Und dann kann man auch in diesen ganzen negativen Emotionen ganz viel Stärke gemeinsam finden. Weil zum Beispiel gemeinsam Angst zu haben, wenn man auf der Straße sitzt, das ist ein extrem verbindendes Gefühl. Da fühlt man richtig miteinander. Auch den Schmerz zum Beispiel über die eskalierende Klimakrise zu fühlen, die Trauer, darüber, was gerade passiert, das gemeinsam an sich ranzulassen, das ist ganz, ganz, ganz stark, glaube ich, als Menschen. Und das bringt mich dann auch wieder gemeinsam nach vorne mit den anderen Menschen zusammen und verbindet einfach super stark.
Ich habe davor allergrößten Respekt, wirklich. Also gibt ja kaum jemand, der sich radikaler einsetzt, um einen Wandel herbeizuführen, als ihr das macht. Also das eine ist, sich auf eine Straße zu stellen und zu demonstrieren. Und das andere ist eben, die Grenzen des zivilen Ungehorsams auszuloten. Und das finde ich schon hochgradig respektabel. Ich frage mich, du musst es ja irgendwo herhaben. Also am Ende sind es ja wenige Menschen, die das so radikal betreiben. Was glaubst du, wo das herkommt?
Zielst du jetzt auf meine Eltern? Wie haben die mich radikalisiert? Wie haben die mich erzogen,
dass ich das so wollte? Ich habe ja eben vorher gesagt, dass ich dafür extrem viel Anerkennung habe. Deswegen würde ich das Wort radikalisieren in dem Zusammenhang überhaupt gar nicht verwenden. Ich denke, man kann dazu sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber ich empfinde das so nicht. So, also ich stand selber so schon im Stau hinter euch und habe mir gedacht, so, werden wir uns jetzt alle keine abbrechen, wenn wir hier einfach ein paar Stunden rumstehen und auf unser Handy gucken. Machen wir eh den ganzen Tag. Das auch häufig echt mit Spiegel. Weiß ich nicht, hast du hier vorne auf der Kantstraße, warst du da dabei?
Nee, ich glaube, hier habe ich noch nie geklebt.
Also es gab einen hier vorne auf der Kantstraße, da dachte ich so, lustig. Und dann gab es einen, der war auf der AWUS. Mhm. Da dachte ich, da stand ich dahinter und dachte mir so, boah, krass. Ich würde nicht nach Radikalisierung fragen, sondern mir geht es um was anderes. Du setzt dich sehr emotional und sehr mit sehr viel Nachdruck für eine Sache ein oder willst etwas verändern. Und die Frage ist ja schon, warum machst du es? Und das eine, du hast beschrieben, was dich selber antreibt. Und trotzdem klärt das ja die Frage eigentlich nur an der Oberfläche. Also woher nimmst du den inneren Antrieb, das machen zu wollen, auch über diese ganzen Gefahren drüber hinweg?
Das ist eine gute Frage, weil du hast total recht. An der Oberfläche ist die akute Emotion. An der Oberfläche ist das, was mich zum Beispiel wütend macht und dann auf die Straße treibt. Das, was mich frustriert oder das, was mich auch traurig macht. Was dann aber, glaube ich, ganz tief in mir drin ist, ist auch so eine gewisse Form von Fassungslosigkeit, vielleicht auch Trotz und irgendwo auch Zuversicht, weil ich mir so gut vorstellen kann, wie es besser sein kann. Weil ich, wenn ich darüber nachdenke, in ein System reingeboren bin, wofür ich nie unterschrieben habe. Ich will das so nicht. Ich habe mich dafür nicht entschieden, das wurde vor meiner Lebenszeit entschieden und ich will das nicht so. Und ich weiß, wie es besser sein könnte. Und dann habe ich irgendwie so einen Impuls in mir, der sagt so, ja, aber dann musst du auch was dafür tun. Dann kannst du nicht darauf hoffen und nicht nur für bitten, sondern musst du das auch irgendwie selber in die Tat umsetzen. Dann musst du selber anfangen und losgehen. Und ich glaube, inzwischen habe ich so ein tiefes Bewusstsein dafür in mir, wie die Welt aussehen könnte. Und dass sie verdammt nochmal so viel geiler für uns alle sein könnte.
Komme ich drauf zurück, aber du bist meiner Frage ausgewichen.
Dann stell sie nochmal.
Nee, du bist meiner Frage ausgewichen, weil dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, Dinge tun zu können, sich auf eine Bühne zu stellen, auch Gefahr ertragen zu können, Risiko ertragen zu können, das muss ja irgendwo herkommen. Also es ist doch nichts, es macht doch in dir nicht einfach Peng und das ist da. Nee. Und die Frage stelle ich mir, woher kommt das? Es gibt viele Menschen, also wir haben vorhin über Katja Diehl gesprochen, die hat auch unendlich viel ertragen müssen Anfang dieses Jahres. Und es gibt viele Menschen, ich frage mich, woher nehmen die Kraft? Also was glüht in ihnen drinnen, dass sie die Kraft haben? Was ist bei ihnen anders gelaufen als bei anderen Menschen?
Ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch einfach nicht, weil ganz oft ist die Kraft auch nicht da. Also das, was man von mir im Außen sieht, ist vielleicht sehr kraftvoll und sehr nach vorne und auch immer, ich versuche das immer sehr produktiv anzugehen und auch immer wieder, also meine Rolle in der Öffentlichkeit ist ja auch Menschen zu motivieren und Menschen mitzureißen und mitzunehmen und wachzurütteln. Das sind alles sehr kraftvolle Akte. Aber ich liege auch im Bett und bin verzweifelt. Ich weine auch. Mir geht's auch teilweise tagelang richtig, richtig mies. Ich war vollkommen aus der Welt gewallert, als Donald Trump an die Macht gekommen ist und am gleichen Tag die Regierung auseinanderbricht.
Beim ersten Mal oder beim zweiten Mal?
Beim zweiten Mal. Natürlich wie beim ersten Mal. Und das hat Schmerz ausgelöst. Das löst Schmerz auf. Und dann frage ich mich manchmal morgens auch, wie soll ich jetzt wieder aufstehen und weitermachen? Und natürlich sieht auch sehr viel sehr auswegslos aus. Und sich auch anzuerkennen, ich bin auch nur eine Person. Ich kann auch nicht die ganze Welt verändern. Ich kann auch nicht alles auf den Kopf stellen und neu machen und das alles selber machen. Ich bin daran oft auch alleine. Ich fühle mich oft auch alleine. Also die Kraft ist nicht immer da. Und gleichzeitig kommt sie aber irgendwie immer wieder. Und manchmal bin ich auch überrascht davon, dass sie nach so vielen Jahren trotzdem immer wieder nach vorne da ist.
Ich stelle dir jetzt eine Frage, bei der ich explizit mir wünschen würde, dass wenn du sie nicht beantworten möchtest, dass du Nein sagst.
Okay.
Unterstützen dich deine Eltern in dem, was du tust?
Ja, tun sie.
Ah, es war eine geschlossene Frage. Ich hätte sie von vornherein anders stellen sollen. Was sagen deine Eltern, wenn sie dich sehen und das machen? Warte mal, was sagen deine Eltern, wenn sie dich sehen, wie du dich so radikal für Wandel einsetzt?
Ich glaube, sie sind stolz auf mich. Sie sagen das auch. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat wie: Das Haus meiner Eltern wurde durchsucht, ich war nicht da. Und dann steht in der Akte irgendwie sowas wie, die Eltern von Carla Hinrichs werden befragt zu ihrem Verbleib. Und dann sagt, ich weiß nicht, ob es meine Mutter, meinem Vater war, sagt, wir wissen nicht, wo sie ist, aber wir unterstützen sie in allem, was sie tut. Und ich dachte nur so, also ich habe wirklich Pipi in den Augen bekommen und dachte so, okay, das ist das perfekte Sign-up für eine kriminelle Vereinigung. Good job.
Okay, weißt du, hast du immer Rückendeckung, egal was du treibst.
Nein, ich glaube nicht, dass ich immer Rückendeckung habe. Die geben mir auch Kritik. Die sagen auch ganz klar, hey, ich glaube, das finden wir nicht cool. Oder hier sind Grenzen.
Und wann haben Sie das letzte Mal gesagt?
Mein Papa fand den Titel in der Zeit, wir sind gottlos im Arsch, richtig doof. Und da hat er gesagt, Carla, überleg mal über deine Sprache, finden wir vielleicht nicht super. Aber es ist dann meistens eher so, ist meistens eher dann so konstruktiv und dann wird vielleicht auch in der Familiengruppe oder bei mir am Küchentisch drüber gestritten, ob das jetzt gut oder schlecht war.
Wir sind gottlos am Arsch. Das war ein mega Name, vielleicht nenne ich die Podcast-Folge direkt so. Kann ich das übernehmen? Gibt es da irgendwie ein Copyright drauf oder kann ich das einfach nehmen?
Ich glaube, das kann man übernehmen, bestimmt.
Du hast vorhin gesagt, dass du viel Bildung betreibst. Wie machst du das ganz praktisch?
Also Bildungsarbeit.
Bildungsarbeit, ja.
Ich mache auf jeden Fall, also was ich mache, sind so Podcasts, wo ich versuche zu erklären, in was für einer Situation wir uns befinden. Ich mache Social Media und versuche dort irgendwie zu erklären, einzuordnen, ehrlich nach vorne zu treten. Ich halte immer wieder Vorträge, ich bin immer wieder auf Podiumsdiskussionen. Aber was ich insbesondere viel mache, ist so, ich gebe zum Beispiel Pressetrainings, also wo Menschen auch lernen können, wie sie mit der Presse oder auch in der Öffentlichkeit einfach kommunizieren können über die Thematik.
Kann ich buchen.
Nicht gut. Die Bezahlung fehlt meistens, also wenn du Geld hast.
Hey, das ist ein fortlaufendes Problem in dem ganzen Sektor, dass alle Leute immer glauben, dass es ehrenamtlich gemacht wird. Das ist aber ein anderes Thema, das mit Sicherheit auch Stunden füllt. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, dass du probierst, darzustellen, wie die aktuelle Situation ist. Wie würdest du sie denn in eigenen Worten beschreiben?
Gottlos am Arsch.
Ja.
Mann. Sorry, Papa.
Ja, die Brücke habe ich dir schön gebaut. Ja, aber vielleicht ein bisschen ausformulierter. Also warum ist es denn so schlimm? Wir könnten uns ja auch alle zurücklehnen und sagen, es ist uns doch scheißegal, ich war im Sommer mit der AIDA.
Ja.
Könnten wir.
Können wir mal.
Aber?
Wollen wir nicht.
Weil?
Unsere Kinder dann wirklich eine richtig abgefuckte Zukunft haben. Wir sind in einer Situation, wo wir uns entschieden haben für ein System, ein fossiles System. Wir verbrennen fossile Brennstoffe und darüber entsteht CO2, andere Gase, die sorgen dafür, dass unsere Atmosphäre sich erhitzt. Und das macht einfach die Lebensrealität auf diesem Planeten zu einer ganz anderen. Zu einer komplett anderen, weil wir leben quasi in einer Nische als Menschheit. Und wenn diese Nische sich verändert, dann kann sich ganz viel verändern. Gleichzeitig gibt es so Kipppunkte im Erdsystem, dass wenn die kippen, wie so ein Glas Wasser, was vom Tisch fällt, dann ist es erstmal halt komplett ausgekippt, dann ist es erstmal zerbrochen und ist erstmal kaputt und dann gibt es kein Zurück. Und wir gehen davon aus, dass dieser Prozess selbstverstärkend ist. Das heißt, wenn ein Kipppunkt fällt, ein anderer auch fällt, ein anderer auch fällt, ein anderer auch fällt. Das heißt, wir sind in so einer Domino-Kettenreaktion, die dafür sorgt, dass egal was wir machen, egal wie wir es versuchen aufzuhalten, sich das Weltklima immer weiter erhitzt. Das klingt aber jetzt immer so total fiktiv, weil niemand kann so richtig was damit anfangen. Was bedeutet das denn jetzt, wenn es 2 Grad heißer ist? Das hat unglaubliche Ausmaße auf unsere Lebensrealität. Nämlich zum Beispiel global gesehen erhitzt sich bei 1 Grad Entwärmung erhitzen sich Kontinente, also Landmassen, um die 6 bis 7 Grad heißer. Man geht davon aus, dass so Städte wie Berlin zum Beispiel dann Temperaturen wie Madrid haben im Sommer. Darauf sind einfach dann unsere Systeme nicht angepasst. Weil wir haben zum Beispiel ein Gesundheitssystem, was jetzt schon massiv überlastet ist, dass wenn das jetzt im Sommer tausende Menschen, die von Hitze betroffen sind, und das sind Menschen, man kann sich nicht einfach daran körperlich anpassen, dass es im Sommer irgendwie 40, 45 Grad hat. Wir können das Gesundheitssystem kann das nicht auffangen. Und dann werden wir einfach auch hier in Europa sehen, dass massiv Menschen davon betroffen sind. Gesundheitlich, dann haben wir natürlich globale Lieferketten, dass wenn Ernten irgendwo ausfallen, weil extreme Wetterereignisse einfach Ernten zerstören, wir Nahrungsmittelprobleme haben, wir Lieferketten, Knappheiten haben und gleichzeitig haben wir das größte Problem aller, dass wirklich Zonen auf diesem Planeten unbewohnbar werden. Rund um den Äquator wird es so heiß werden und die Luftfeuchtigkeit so groß, dass Menschen die meiste Zeit des Tages das Haus nicht verlassen werden können. Dann kann man dort nicht auf dem Bau arbeiten, dann kann man dort nichts anpflanzen, dann kann man dort nicht rausgehen und dann werden diese Menschen diesen Ort verlassen müssen. Und das sind Situation, auf die wir uns vorbereiten müssen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir jetzt schon sehen, ist nicht geil, also so Extremwetterereignisse wie jetzt zum Beispiel in Valencia sind ganz klar von der Klimakrise jetzt schon beeinflusst und viel stärker als vorher. Aber gleichzeitig sind wir so wenig daran angepasst, dass wir, wenn es noch schlimmer wird, und es wird es, im Moment ist gar kein Rückschritt in den Emissionen zu sehen, dann sind wir gottlos am Arsch.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Die Frage ist ja, also wenn das Fakt ist, dass uns das erwartet, warum ändert sich nichts? Und ich meine damit, vielleicht lass uns das auseinanderziehen. Lass uns unterscheiden zwischen in einem größeren Kontext, was Industrie, was Politik angeht, und auch in einem kleineren Kontext, was das private Verhalten von Menschen angeht. Warum ändert sich so wenig?
Im größeren Kontext nenne ich das gerne, dass das System gehackt ist. Das System ist gehackt von Lobbyisten, von Geld. Money rules the world, also das Geld beeinflusst die Welt. Wir sind in einem System, in einem kapitalistischen System, wo wir uns entschieden haben, für das Kapital zu arbeiten, für das Kapital, für das Wachstum, für immer nach oben, anstatt ein System der Menschen zu haben, wo es primär darum geht, ein gutes Miteinander zu haben. Das heißt, wir sind in einem System gefangen, was darauf ausgelegt ist, dass es wächst. Und damit es wächst, braucht es mehr Emissionen, braucht es mehr Ressourcen und so weiter und so fort und kann gar keinen Rückschritt in Kauf nehmen. Und es gibt einzelne Interessen, die daran einfach richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen und die Machtinteressen daran haben. So, und ja.
Wenn man euch mehr Geld geben würde, könnte man da eine Umkehr herstellen?
Ich glaube, die beste Investition ist, in einen Widerstand zu investieren, der dagegen ankämpft. Ich glaube, man kann definitiv eine Umkehr hinbekommen, weil Geld ist das eine auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind es die Menschen. Und die Menschen, die sagen müssen, hey, ich mache hier mit oder ich mache hier nicht mehr mit. Und jeder einzelne Mensch entscheidet sich im Moment, also die allermeisten entscheiden sich dafür, mitzumachen, Teil davon zu sein. Aber wir haben ja auch die Geschichte gesehen, was passiert, wenn Menschen nicht mehr mitmachen. Wenn Menschen sich halt entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, wenn Menschen eine Revolution lostreten. Dann kann sich ganz schnell ganz, ganz, ganz viel verändern und dann kann sich auch ganz viel gegen das große Geld verändern.
Ich habe da eine Frage, aber vorher würde ich das eine Thema noch abschließen wollen. Warum ändern Menschen ihr Verhalten nicht auf Individualbasis?
Ich gucke ungern auf den einzelnen Menschen auf die Individualbasis, weil in meinen Augen das System so gebaut ist, dass es sehr, sehr schwer ist, überhaupt seine Individualbasis zu verändern. Ich kann zum Beispiel in Deutschland nicht so leben, dass es global klimagerecht wäre, selbst wenn ich nichts essen würde und nicht schlafen würde in einer Wohnung oder was auch immer. Nur durch die Infrastruktur, die Deutschland baut, und ich bin Teil Deutschlands als deutsche Staatsbürgerin, nur durch die Infrastruktur lebe ich schon global ungerecht. Jetzt stoße ich schon so viel CO2 aus, dass es gar nicht möglich ist. Also es ist gar nicht möglich. Das heißt, diese Individualfrage, ob du jetzt mal mit dem Auto zur Schule, dein Kind zur Schule gebracht hast oder nicht, das ist eigentlich nicht die Frage, die wir uns stellen sollten. Sondern wir müssen eigentlich als Individuum uns nicht entscheiden, uns perfekt zu machen, immer nur Fahrrad zu fahren und so weiter, sondern wir müssen uns entscheiden, ob wir beim System mitmachen wollen oder nicht. Und es gibt die Möglichkeit, sich gegen das System zu entscheiden. Und das wäre dann der Protest. Das wäre dann dem Ganzen etwas entgegenzustellen.
Das finde ich total spannend, weil Umkehrschluss wäre, dass du ja die Verantwortung von den Schultern der Einzelnen nimmst. Also halt, dann ist auch egal. So, dann kann ich auch mein Haus weiter mit Uran befeuern.
Verantwortung ist keineswegs weg von den Schultern des Einzelnen. Mhm. Ich glaube nur, die Verantwortung ist nicht, mich zu entscheiden, ob ich Fahrrad fahre oder nicht, ob ich Biogemüse kaufe oder nicht. Das ist auch eine sehr privilegierte Frage, sich das überhaupt zu stellen, weil den meisten Menschen ist es zum Beispiel gar nicht möglich, Biogemüse zu kaufen.
Guter Punkt.
So.
Aber ich kann mich zum Beispiel aktiv gegen das Fliegen entscheiden.
Das kann man machen und das halte ich auch für sinnvoll, das zu tun. Aber ich glaube, dann ist man nicht aus der Verantwortung raus. Selbst wenn man kein Plastik kauft, nur Biogemüse isst, nie fliegt und immer mit dem Fahrrad überhin fährt, ist man nicht aus der Verantwortung heraus, etwas gegen das System zu machen, weil darüber es faktisch nicht besser wird. Also das ist halt einfach der Punkt. Rein faktisch bist du dann immer noch in einer global ungerechten Situation, bist du immer noch Teil eines Systems, was nach vorne geht. Die einzige Möglichkeit in meinen Augen ist, sich dagegen aufzunehmen und es aktiv zu verändern und nicht nur im Passiven.
Das heißt, größere Strukturen zu einem Wandel zu zwingen.
Genau. Oder Strukturen zu bauen, die dem entgegenstehen.
Zum Beispiel?
Man könnte entweder von der Regierung verlangen, einen Bürgerinnenrat einzuführen, der demokratischer ist, oder man könnte ihn selber bauen und gucken, ob sich die Regierung irgendwann selbst delegitimiert und schon ein System haben.
Ich hake da nicht weiter nach, das führt in die falsche Richtung. Also es ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Wann findest du Ruhe?
Mein Tag sieht meistens so aus, dass er so ziemlich stressig ist, viele Meetings, viel was passiert, teilweise aktuelle Ereignisse, auf die man reagieren muss. Auch viel von Konflikt geprägt, weil entweder müsste man mit dem Außen im Konflikt oder im Internen muss man irgendwas ja auch miteinander besprechen und dann eine gemeinsame Lösung finden. Und dann habe ich zwei unglaublich gute Freundinnen in Berlin und die kommen dann meistens zu mir oder ich zu ihnen und dann regen wir uns ganz doll über den Tag auf und alles, was passiert ist, und da darf man auch mal nicht gewaltfrei sprechen und einfach mal wütend sein und Mensch sein und dann kochen wir zusammen oder spielen ein Spiel oder so, und so sind die Tage dann meistens wieder schöner.
Das hört sich dann doch ein bisschen nach einem normalen Menschen an, das macht mich zuversichtlich, weißt du, dass du ja irgendwie schaffst, einen Ausgleich zu finden. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich probiere echt weit um dieses ganze Thema, wir haben uns irgendwo festgeklebt und wir haben mit Kartoffelbrei geworfen und so, ich probiere da echt wirklich weit drum rumzuschiffen, weil das ist einfach, glaube ich, auserzählt, so die Geschichte ist auserzählt. Wenngleich ich nochmal sagen möchte, ich finde es cool, auch wenn ich dafür wahrscheinlich auch jetzt nicht nur Beifall kriege. Aber
wir machen das ja nicht, um beliebt zu werden.
Ja, das bin ich, das ist, an der Stelle gehen Grüße an meinen Freund Christian raus, mit dem habe ich sehr viel über euch gesprochen. Und auch kritisch drüber gesprochen. Der meinte dann irgendwann zu mir, ey Jus, weißt du was, die Idee vom Protest ist nicht, dass es Menschen gefällt. Mhm. So, wenn es Menschen gefällt, dann ist das einfach nicht Protest.
Ja.
Ja. Deswegen, das ist, jetzt ist aber so, dass ihr habt ja eure Strategie geändert.
Mhm.
Warum?
Also wir haben erstmal unsere Taktik geändert.
Ja, okay, Taktik.
So. Wir haben die geändert aus verschiedenen Gründen. Insbesondere, du sagst es gerade selber, es ist auserzählt, und also das hast du gesagt, das wäre jetzt nicht meine Analyse, ich glaube, da gibt es unglaublich viel zu erzählen.
Ich meine, auserzählt meine ich was anderes. Die Fragen sind gestellt, also
ja. Wie
klebt man sich fest, wie wird das gelöst, was macht das mit dir, wenn du da sitzt, das ist ja beantwortet, weißt du?
Voll, definitiv, und das ist der Punkt, und man muss immer wieder gucken, von welcher Seite an kommt man in ein Diskursfenster rein. Und wenn am Anfang die Frage ist, oh mein Gott, darf man das? Darf man sich auf Autobahnen kleben? Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Würde ich das selber machen? Und jetzt irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo alle in Deutschland sich diese Frage mal gestellt haben, wo alle an ihrem Küchentisch das mal diskutiert haben. Mhm. Darf man das? Will ich das? Finde ich das gut? Möchte ich da mitmachen? Dann ist irgendwann eine Potenzialgrenze erreicht. Und ich glaube, wir haben in einer gewissen Form, sind immer noch mehr Leute dazugekommen, aber nicht in so einem Maße, dass es so exponentiell nach oben gegangen wäre, wie wir es uns erhofft oder wie wir es gebraucht hätten.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben nicht fest mit dem, was wir uns mal für entschieden haben, weil das ist ja eigentlich ein Totschlagargument zu sagen, wir bleiben einfach bei dem, egal was passiert, sondern wir verwandeln uns. Und wir haben uns entschieden, uns für eine neue Taktik zu entscheiden, die nochmal mehr Menschen dazu holen kann. Wo Menschen sich nochmal neu entscheiden müssen. Wo Menschen nochmal neu an ihren Küchentisch gehen müssen und sagen müssen, ach, ja, da ist ja jetzt diese Versammlung und da klebt sich jetzt niemand auf die Straße und die stört trotzdem und die ist auf der Straße, aber da sind mehr Leute und ich kann vielleicht sogar weggehen, wenn die Polizei kommt, oder ich kann mir das erstmal angucken, weil das ist öffentlich angekündigt, und dann müssen sich Leute nochmal neu entscheiden.
Das heißt, ihr tragt es mehr in die Breite der Gesellschaft.
Wir geben nochmal neu die Möglichkeit, damit zu machen, ja.
Wie ist eure Erfahrung damit?
Dass sich Menschen tatsächlich nochmal neu entschieden haben, und wir haben das ja jetzt auch in einem Maß gemacht, dass wir es über Deutschland verteilt haben und ganz vielen Städten einfach gemacht haben und die Städte sich selber entscheiden konnten, okay, wann machen wir das, wann passt das für unsere Stadt gut? Passt das zum Beispiel gut, weil Samstag ist immer Markt und dann kommen die Leute um 15 Uhr irgendwie total gerne dahin, an den und den Ort oder so. Also auch das zu integrieren, wie es in der Stadt gut funktioniert. Und in manchen Städten hat es tatsächlich echt erstaunlich gut funktioniert, und man muss aber auch ehrlich sagen, ja, nee, die ganze Welt geht noch nicht für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Da sind wir noch weit von entfernt.
Wie wäre es denn optimalerweise?
Du meinst protestmäßig?
Mhm. Also im ersten Schritt protestmäßig.
Mein Optimalszenario wäre, dass im April, Mai, Juni 2022 sich tausende Menschen auf die Straße geklebt hätten. Weil sie gesehen hätten, oh mein Gott, das ist eine Protestwahl mit extrem viel Potenzial. wenn wir, es gibt nur so und so viele Autobahnabfahrten, das sind echt nicht so viele, wenn wir die alle dicht machen, dann haben wir, halten wir hier alles in Atem und dann haben wir endlich als Gesellschaft, als Bürgerin eine Machtoption in diesem Land.
Was ist deine Analyse, warum die Leute es nicht gemacht haben?
Es haben ja super viele gemacht.
Aber darüber hinaus, also ey, lass uns mal bei dem Bild bleiben, so wie alle Autobahnabfahrten. Warum haben es die Leute nicht gemacht?
Naja, die Frage kann man sich immer wieder stellen. Warum hast du es nicht gemacht?
Scheiße Angst, ganz klar. So, aber weniger Angst davor, dass mir jemand einen aufs Maul haut. Weil ich glaube, das nochmal eine Grenze ist, die überschreiten auch Menschen nicht, selbst wenn sie richtig krass angespannt sind, sondern in meinem Fall tatsächlich Angst davor, mich festzukleben und nicht mehr wegzukommen.
Ja, verständlich. Warum hast du nicht mitbekommen, dass es auch Menschen gibt, die nicht festgeklebt sind?
Weiß ich, ich habe Durchfahrten gelassen, damit der, gute Frage, guter Punkt, nehme ich mit. So, ist ein guter Punkt. Angst.
Ja.
So, und deswegen sage ich ja, ich habe da krassen Respekt davor, dass Menschen das tun. Das ist, ich finde das hoch, ich habe dafür wirklich hochgradig Respekt, weil ich selber merke, ich hätte Angst davor.
Und das ist total schön, dass du diese Angst hast. Und ich glaube, worin wir lernen oder worin wir besser werden und auch besser werden müssen, ist, dass Protest, also diese Widerstandsbewegung, dass das nicht nur der Ort ist, da gehe ich hin und dann klebe ich mich auf die Straße, sondern das ist auch meine Gemeinschaft. Da können auch meine Freundinnen sein und wir machen es zusammen und abends gibt es was zu essen. Und ich kann mich auch morgens, wenn ich ganz doll Angst habe, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, auch dagegen entscheiden, das zu machen. Und ich kann mich auch vollkommen dagegen entscheiden, das zu machen, weil ich zum Beispiel im Rollstuhl sitze und es einfach nicht machen kann oder möchte. Ich kann auch einfach sagen, ich habe Angst und es gibt trotzdem einen Raum für mich in der Bewegung, in dem Ganzen. Und ich glaube, darin müssen wir besser werden. Beziehungsweise sind wir über die letzten Jahre auch besser geworden. Am Anfang sind wir aber reingestartet mit einem ganz klaren, hier ist das Handlungsangebot, das ist super spitz zugespitzt. Natürlich gibt es nicht allen die Möglichkeit, da mitzumachen. Und ich habe die Hoffnung aber, dass wir es schaffen, und das ist auch mein großes Ziel für nächstes Jahr, auch eine Form von Gemeinschaft, tiefergehender Gemeinschaft zu sein, tiefergehender Community zu schaffen, die gemeinsam aktiv ist, gemeinsam auch protestiert, auch ernst zu nehmen protestiert, aber gleichzeitig sich auch zusammenhält und allen Menschen mit Angst auch einen Raum gibt.
Finde ich gut.
Und dann kommt man auch weiter, weil ich habe, als ich 2019 mit Extinction Rebellion nach Berlin gekommen bin, habe ich das erste Mal eine Person gesehen, die sich wo festgekettet hat, auf dem Potsdamer Platz. Die waren an so Badewannen gekettet. Und ich stand auf dem Bordstein und ich war unglaublich beeindruckt. Ich stand stundenlang da und habe gesehen, wie diese Person von der Polizei da rausgeschnitten wurde. Und die hat gesungen und gerufen und die Menschen haben mitgerufen. Und es hat mich so tief beeindruckt. Und ich dachte, das ist die mutigste Person, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich dachte die ganze Zeit, das werde ich niemals sein. Ich war fest davon überzeugt, dass ich niemals so mutig sein werde. Ein Jahr später war ich wieder in Berlin. Und ich hatte Menschen kennengelernt. Ich hatte es mehrfach von außen beobachtet, wie es abläuft und gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich hatte Menschen betreut und stand lange daneben, wie sie, wo rausgeschnitten wurden, habe deren Hände gehalten. Und ein Jahr später habe ich mich ans Verkehrsministerium gekettet und war selber festgekettet. Und andere haben vom Bordstein aus gerufen und mit mir gesungen. Und ich brauchte das ja. So. Und dann irgendwann habe ich mich auf die Straße geklebt. Also es ist eine Verwandlung.
Ich muss eine Frage ganz kurz stellen und zweifelsfrei müssen wir die rausschneiden, wenn ich das jetzt verpeilt habe. Sag mal, das Brandenburger Tor war auch ihr, oder?
Yes.
Dann kann die Frage drin bleiben. Das ist cool. Weißt du, warum das meine absolute Lieblingsaktion war? Und ich habe dafür viel Schelte bekommen. Wirklich. Also in der Argumentation. Ich fand es mega smart und zwar aus reiner Marketingperspektive. Ich mir gedacht habe, das ist so krass. Hier laufen jeden Tag Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen vorbei. Mhm. Die machen Fotos. Und es wird diese Fotos einfach für die Ewigkeit geben. Und zwar noch in einem Maßstab über, da hat sich jemand festgeklebt drüber hinaus. Weil nämlich Touristen rausfahren, wieder zurück in ihre Länder, dann die Fotos zeigen vom Brandenburger Tor und jeder fragt, was war denn da los? Und dann sagen die, ja, da haben irgendwie Leute das Ding geschmiert. Und ich dachte, das ist so krass, das hat so eine, ich weiß nicht, ob ihr es so kalkuliert habt, ob ihr darüber nachgedacht habt, aber ich dachte so, was, wie mega schlau. Das ist fast noch geiler, als Kunstwerke zu beschmatzen oder ein Flugzeug zu besprühen, weil es einfach so einen krassen skalierbaren Effekt hat. Und ich dachte dann so, geil, über einen Monat hinweg machen jetzt lauter Menschen Fotos, die wird es immer geben, auf Handys, in irgendwelchen Familienalben, wenn man diese Fotos geben. Fand ich richtig gut. Ich sollte filmen.
Vielleicht sollte es bei uns in die Protestplanung kommen und mal überlegen, was es noch für Aktionen geben könnte.
Ja, ich habe tatsächlich, macht ihr vorher Schulungen, damit die Leute nicht richtig selber aggressiv werden? Also es gibt ja genug Bilder davon, wo Menschen, du hast ja eben gesagt, nicht alle sind festgeklebt. sich wirklich bitter anschreien lassen. Mhm. Anschreien lassen, auch zum Teil hart handgreiflich. Wie schafft ihr es, gottverdammt, so ruhig zu bleiben?
Das muss man üben. Das muss man üben. Das hat man nicht gelernt per se. Das muss man üben und wir üben das miteinander. Also alle Menschen, die bei uns einen Protest machen, besuchen ein Protesttraining und da übt man das. Also ganz faktisch in Rollenspielen. Also erstmal bekommt man Techniken an die Hand, wie man ruhig bleiben kann. Dann gehen wir das natürlich durch, warum wir das überhaupt machen, warum wir nicht zurückschreien, warum wir nicht zurückschlagen, warum wir friedlich sein wollen. Also das hat ja auch eine strategische Komponente, das hat eine moralische. Ich bin von der moralischen sehr überzeugt. Ich glaube nicht, dass man mit Gewalt etwas lösen kann, aber es hat primär auch eine strategische Komponente, die einfach sagt, dass Protest, der friedlich ist, es viel mehr Menschen möglich macht, mitzumachen, es einen viel größeren Wirkungsgrad hat und die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich und langfristig erfolgreich ist, wesentlich höher wird. Und da gibt es Studien zu. Das heißt, das gehen wir durch, so dann hat man ein Mindset und weiß auch, okay, warum mache ich das, warum verhalte ich mich so? Und dann üben wir das in Rollenspielen. Und dann sind wir da in einer Turnhalle und manche sitzen auf dem Boden und andere schreien die an. Und wir packen so zusammengeknüllte Socken in einen Socken und schlagen uns damit. Also wirklich in Rollenspielen. Das ist krass. Das ist richtig krass und richtig gruselig. Und auch mal auf der anderen Seite zu sein und jemanden anzuschreien und sich da reinzufühlen. Ich stehe jetzt hier im Stau und ich will mein Kind vom Kindergarten abholen. Und ich stehe jetzt hier und sich da reinzufühlen und das selber auch wahrzunehmen, dann das schafft auch Empathie. Ich bin nicht wütend auf die Menschen, die mich anschreien oder die wütend sind, sondern ich versuche auch empathisch zu reagieren, mich da reinzufühlen, warum geht es diesen Menschen gerade so.
Wo siehst du dich heute in 10 Jahren?
Ist das deine schöne Frage?
Hey, komm, ist noch eine berechtigte Frage. Warum findest du die Frage so schräg? Das ist eine Vorstellungsgesprächsfrage.
Ich muss ausholen. Also in einer großen Hoffnung sehe ich mich nicht im Gefängnis. Wirklich, das hoffe ich wirklich richtig, richtig doll und ich hoffe auch, dass ein Großteil meiner Freundinnen, Familie nicht im Gefängnis sitzt. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, unseren Staat so umzubauen, dass er für die Menschen ist, dass er in der Lage ist, mit Krisensituationen umzugehen und das demokratisch, das fair und das gerecht darauf zu reagieren, dass wir dann in Situationen, die in 10 Jahren wesentlich wahrscheinlicher sind, von ständig auf uns niederprasselnden Extremwetterereignissen, von Ausmaßen, die wir uns kaum vorstellen können, von Fluchtbewegungen, die wir uns kaum vorstellen können, dass wir darauf friedlich reagieren können und dass wir miteinander das lösen, dass wir Menschen aufnehmen, dass wir, ja, dass wir gemeinsam und friedlich darin bleiben. Und ich weiß nicht, was meine Rolle darin ist. Ich weiß es nicht so richtig. Ich hoffe, dass ich aktiv daran beteiligt bin, dieses System zu schaffen. Eine Gesellschaft, die demokratisch gemeinsam Entscheidungen fällen kann, egal wie schlimm die Situationen sind. Ich hoffe, dass ich dann noch Kraft habe, das auch aktiv voranzubringen und darin eine tragende Rolle zu spielen, das mit anzuleiten. Es kann aber auch sein, dass ich bei meinen Eltern auf dem Bauernhof lebe und dafür sorge, dass wir irgendwie genug Essen auf dem Teller haben. Das weiß ich nicht.
Ich bin hochgradig inspiriert. Danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage. Mit welchem Song willst du diesen Podcast beenden?
Mit Kündigung 2.0 von Captain Peng, weil der kündigt das aktuelle Leben auf und will was Neues, was Besseres.
Weißt du, was lustig ist? Ich habe ein Lied im Kopf. Es ist immer in meinem Kopf. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, ich wusste, dass ich den Künstler kenne und jetzt weiß ich es wieder. Danke.
Gerne, danke dir.
Dieser Bus fährt falsch, denn der Fahrer ist geblendet. Hiermit erkläre ich diese Fahrt für beendet. Ich steige aus, bitte öffnet die Tür. Nein! Ich zähle bis 3, danach trete ich die Tür ein. Mit einem gereimten Bein, ich nehme mich selber Huckepack und laufe querfeldein. Ich steche in See und verlasse den Hafen und werde endlich wieder unter freiem Himmel schlafen. Er ist befreit nach Zerplatzen der Blase. Ich treibe aus, mir kommen Blumen aus der Nase. Ich teleportiere mich den Rest zu Fuß und schenke meinem Schatten einen letzten Gruß. Ich falte Uhrwerk-Origamis aus einem Ziffernblatt. Ich entfalte mich und ich streiche mich glatt, um auf mir zu schreiben, denn ich bin ein Manuskript. Skript, das nur, wenn man es rückwärts liest, einen Sinn ergibt. Ich hab mich übersetzt, denn ich war kodiert, ich war verschlüsselt und ich hab mich dechiffriert, bis sich Koordinaten ergaben. Ich habe keine Zeit, um lang in eurem Garten zu warten, bis jemand kommt und mir sagt, wo ich lang muss. Ich bewerfe euch mit einem 7 Kilo Handkuss, zerbrösele mein Gesicht mit dem Kopf, ich zerbreche die Decke, spring aus dem Stand in den Stock. Der Chefetage wird mich vor die Vorgesetzten setzen, um ihre Knebelverträge mit den Zehen zu zerfetzen.
Ach ja, ihren Job können sie vergessen.
Mir egal, dann werde ich jedem Essen Lauf essen, mich in den Regen legen, betteln und in Lumpen laufen, von der Hand leben, nur das Nötigste kaufen. Doch zu lang hab ich getanzt auf einer Party von Henkern, die Stimmen in mir drin wollen eure Party jetzt entern. Ich war getarnt, habe alle Spiele mitgemacht, bei allen Witzen, die gerissen wurden, mitgelacht. Doch ich verstummte, denn ich verstand die Pointe. Der Witz ist, dass ihr gar keinen Witz macht. Wie konnte ich nur so lange diesen ganzen Mist nicht verstehen? Ihr sagt, ihr seid für, doch ihr seid gegen das Leben. Ihr labert was von Darwin und ihr denkt, ihr habt verstanden. Der Starke hat das Recht, alle Schwachen zu misshandeln. Er hat das Recht, mit den Lebenden zu handeln. Der Starke hat genommen, doch vergaß sich zu bedanken.
Ich möchte mich hiermit bei euch entschuldigen.
Doch hab ich bereits erwähnt, ich bin gekommen, um zu kündigen. Will mit euren Heiligen sündigen und euren König samt seinen Verbündeten entmündigen. Arrivederci, adieu und bis später, salute, chin chin, Prost. Ich geh mal, vergesst mich, ersetzt mich, ich war nie hier. Ich bitte euch hiermit, mich zu exmatrikulieren. Ich spielte eine Rolle, die Kultur hat mir souffliert. Ich hab nicht die Form, die Form hat mich formuliert. Und so muss ich gehen und die Autoren vor mir deuten, mein Buch umschreiben und neue Zeilen zeugen, zwischen wilden Silben schlafen und den Weg verlassen, um in einer neuen Sprache mein Leben zu verfassen.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.